NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
31. März 1914. Der Todestag des Dichters Christian Morgenstern.
Es waren einmal 8 lustige Könige, die lebten. Sie hießen aber so und so. Wer heißt überhaupt? Man nennt ihn. Eines Tages aber sprachen die lustigen Könige zueinander, wie Könige zueinander sprechen. Die Welt ist ohne Salz. Lasst uns nach Salz gehen, sagte der Zweite. Und wenn es Pfeffer wäre, meinte der Sechste.
Eigentlich sind die 8 lustigen Könige gar keine Könige. Sie sind ausgelassene junge Künstler und Literaten in Berlin. 1895 unternehmen die Zechbrüder einen Ausflug nach Werder bei Potsdam. Dort klettern sie auf den Galgenberg. Und weil ihnen dabei so schön schauerlich zumute ist, gründen sie gleich den Galgenbund.
O Greuel, o ganz Abscheul. Wir hängen hier am roten Säul. Die Unke schlägt, die Spinne spinnt und schiefe Scheitel kämmt der Wind.
Als Galgenbrüder treffen sie sich fortan in düsteren Kneipen. Sie nennen sich Schuhu, Rabenaas, Verreckerle oder Gurgeljochem. Ihr Stammtisch ist mit schwarzem Tuch verhüllt. Ein rostiges Schwert, eine Sanduhr und ein arme Sünderglöckchen sorgen für Gruselstimmung. Aufgekratzt lassen sich die 8 zur Henkersmahlzeit nieder, rufen den Kellner Abdecker und ernennen die Kellnerin zu Sophie der Henkersmaid. Einer von ihnen aber ist ein Dichter, und so soll der derbe Spaß in die Literaturgeschichte eingehen.
O Greuel, o Greuel, o ganz Abscheul, du bist verflucht, so sagt die Eul. Es ist ein Licht und das zerbricht, doch wir sind's noch immer nicht.
Bruder Rabenaas, der im wirklichen Leben Christian Morgenstern heißt, schreibt seine Galgenlieder zunächst für die Schauertreffen der Künstlerfreunde. Der makabre Bund besteht allerdings nur ein paar Monate, während sich die Galgenpoesie allmählich verselbstständigt. Als Morgenstern die Gedichte 10 Jahre später in einem ersten Bändchen herausgibt, haben sie mit ihrem Ursprung nur noch wenig zu tun. Sie sind vielmehr etwas radikal Neues. Witzig, grotesk, verspielt und fantastisch.
Ein Seufzer lief Schlittschuh auf nächtlichem Eis und träumte von Liebe und Freude. Es war an dem Stadtwall und schneeweiß glänzten die Stadtwallgebäude. Der Seufzer dacht an ein Meidelein und blieb erglühend stehen. Da schmolz die Eisbahn unter ihm ein, er sank und ward nimmer gesehen.
Natürlich ist die Vorstellung von einem schlittschuhlaufenden Seufzer sehr skurril. Doch die Sehnsucht des Verliebten, sein kurzes, glühendes Glück und das tragische Ende geben dem kleinen Gedicht einen Unterton in Moll. So ist es meist bei Christian Morgenstern, diesem Meister der komischen Poesie. Kurt Tucholsky schreibt in der Weltbühne:
Man lacht sich krumm. Bewundert hinterher, ernster geworden, eine tiefe Lyrik, die nur im letzten Augenblick ins Spaßhafte abgedreht ist, und merkt zum Schluss, dass man einen philosophischen Satz gelernt hat.
Im Grunde seines Wesens ist Morgenstern ein Grübler und Melancholiker. Mit 25, ein Jahr nach dem Ausflug zum Galgenberg, stellt er fest:
Ich bin ein Mensch der Grenze. Immer physisch, psychisch, moralisch, künstlerisch, mit einem Fuß Absturz disponiert, aber doch immer noch balancierend und geistesgegenwärtig.
Mit diesem einen Satz ist im Grunde Christian Morgensterns ganze Existenz charakterisiert.
Professor Reinhard Habel, Herausgeber der neunbändigen Werkausgabe Morgensterns, beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit dem Dichter. Der Germanist kennt auch die dunklen Seiten des Galgenbruders.
Er ist immer ein Einsamer gewesen. Er ist immer eigentlich ein Fremdling gewesen, trotz seiner vielen Freunde. Und das liegt an seinem merkwürdigen Lebenslauf.
Als Christian Morgenstern am 6. Mai 1871 in München geboren wird, ist seine Welt noch in Ordnung. Er ist das einzige Kind des Landschaftsmalers Karl Ernst Morgenstern und seiner Frau Charlotte. Auch beide Großväter und ein Urgroßvater waren bekannte Maler. Die Familie lebt in einer Villa mit riesigem Garten. Die Sommermonate verbringt der Junge an den Bayerischen Seen, wo sein Vater im Freien an der Staffelei arbeitet. Es ist eine sonnige Kindheit, voll intensiver Naturerlebnisse, bis Christians Mutter an Tuberkulose stirbt. Er ist 9, als diese Welt zusammenbricht.
Er musste ein Jahr zu Verwandten nach Hamburg und danach 2 Jahre in ein schreckliches Internat in Landshut, wo er Außenseiter, Fremdling blieb. Und dann holte ihn sein Vater nach Breslau. Der Vater hatte dort eine Professur bekommen. Und da hielt der Junge es auch nicht aus. Dann hat er in einem anderen Ort sein Abitur gemacht.
Auf Wunsch des Vaters, der ihn eigentlich zum Offizier machen wollte, studiert Christian Morgenstern Nationalökonomie. Doch schon im 3. Semester erkrankt der 22-Jährige selbst an Tuberkulose. Und diese Krankheit wird fortan wie ein Schatten über seinem Leben liegen.
Dunkler Tropfe, der mir heut in den Becher fiel, in den Becher des Lebens. Dunkler Tropfe tot.
Fast ein halbes Jahr muss er isoliert in einem Kämmerchen im Haus des Vaters verbringen. Während dieser Zimmerhaft beschäftigt er sich mit den Schriften Nietzsches. Morgenstern ist fasziniert, vor allem von der Kulturkritik des Philosophen. Er fühlt sich als Lerche Zarathustras und beschließt, dem Bürgerleben abzuschwören, um Dichter zu werden.
Er ist dann gegen den Willen des Vaters nach Berlin gegangen und hat sich dort den literarischen Kreisen angeschlossen.
Der Vater weigert sich, ihn weiter zu unterstützen. Nach einem heftigen Streit reden die beiden 14 Jahre nicht mehr miteinander. So ist der junge Morgenstern mit 24 ganz auf sich allein gestellt.
Also er war von Beruf, was man nennt, einen freien Schriftsteller. Er musste von seinen Aufsätzen in Zeitschriften leben, was kaum möglich war. Er war immer in Geldnot.
Um an Geld zu kommen, übersetzte er auch Werke von Strindberg, Hamsun und vor allem von Ibsen, den er mehrfach trifft, als er sich für ein Jahr in Norwegen aufhält. Noch lieber ist Morgenstern allerdings in Berlin, bei seinen Galgenbrüdern. Zu den engsten Freunden gehören der Schauspieler Friedrich Kaisler, den er bereits seit der Schulzeit kennt, die Brüder Georg und Julius Hirschfeld oder der Regisseur Max Reinhardt. Morgenstern verzaubert alle durch sein liebenswürdiges Wesen und seine verrückten Einfälle. Doch die Krankheit zwingt ihn immer wieder, vor dem Berliner Winterwetter auf die höchsten Berge zu fliehen.
Er hat neben der Gesellschaft hergelebt und er konnte seinen Lebensunterhalt dadurch verdienen, dass er eben im Sanatorium schrieb.
Seit 1895 veröffentlicht Morgenstern auch kleine Bände mit Gedichten, zunächst noch ganz im Geist Nietzsches. Diese ernsten, manchmal etwas pathetischen Werke liegen ihm selbst besonders am Herzen.
Die ernsten Gedichte sind im Umfang doppelt so viele wie die humoristischen. Sie sind bildhafte Sprache, sie sind, wie er das nennt, Malererbe. Das heißt, sie können Landschaften und Dinge der Natur in der Sprache so hervorbringen, dass sie ein Eigenleben bekommen.
Dennoch wirken sie in diesen Jahren des Umbruchs zu konventionell.
Sie reimen sich noch, sie haben also eine gewisse Tradition und sie wurden in diesem Sinne auch als antiquiert verstanden.
Ganz anders die Galgenlieder, die der Dichter seit dem Ausflug nach Werder schreibt. Morgensterns Wortspiele und Klangbilder stehen zu dieser Zeit ganz allein da. Mit seinen Sprachexperimenten, der Umwortung aller Worte, nimmt er die literarische Moderne vorweg, befreit die poetische Fantasie von allen Fesseln.
Der Flügelflagel gaustert durchs Viru-Varu-Wolz, die rote Figur plaustert und grausig gutzt der Golz.
Dabei geht es ihm auch um Zeitkritik. Das wilhelminische Deutschland mit seiner Zivilisationsbesessenheit und Technikgläubigkeit ist dem Naturfreund ein Graus. Er hasst die Kleinkariertheit und Großmannssucht des Bürgertums, den Hurra-Patriotismus und die Militarisierung, die geradewegs in den Ersten Weltkrieg führen werden. Morgenstern will die Menschen entbürgerlichen, aus ihrer denkfaulen Bequemlichkeit reißen.
Dieser Grundhang, das Leben zu einer Biedermeierei zu erniedrigen, ist es, den ich unter der Bezeichnung bürgerlich überall aufspüre und verfolge. Es ist die eigentliche Gefahr des Menschen, zu versimpeln.
Als Waffe gegen das Spießertum setzt der Galgenbruder seinen Humor ein.
Es gibt nur eine Rettung. Vor dem Ekel muss man sich mit Lachen schützen.
Morgensterns Humor ist dabei viel tiefgründiger, als es auf den ersten Blick scheint.
Ein Igel saß auf einem Stein und blies auf einem Stachel sein. Schalmeierla, Schalmeierlü. Da kam sein Feindslieb Agel und tat ihm Schniegelschnagel zu seinen Melodeien. Schniegula, Schnagula, Schnagulaierlü. Das Tier verblies sein Flötenhemd. »Wie siehst du aus? So furchtbar fremd!« Schalmeierla, Schalmeierlü, Feins Agel ging zum Nachbar, ach. Den Igel aber hat der Bach zum Weiher fortgeschwemmt. Vigula, Vagula, Vagulaiavü, Tütü.
Dieses komische kleine Gedicht ist nicht nur fantasievoller Unsinn. Reinhard Habel sieht darin ein Miniaturbild für die Krise des modernen Künstlers zur Zeit der Jahrhundertwende.
Die Traditionen von Klassik und Romantik waren verbraucht. Das heißt, der moderne Dichter musste alle Dinge ganz neu erschaffen. Man könnte sagen, er musste in die Dinge hineinsterben. Das Ich verbrennt sozusagen im Anschauen der Welt. Insofern ist der Igel ein verkleinertes Bild für ein tiefes Problem der Kunst um 1900. Und Morgenstern löst es in dieser Miniatur auf, in Lachen, löst es mit Tütü.
Der erste Band der Galgenlieder, der 1905 erscheint, macht den Dichter schnell berühmt. Er wird angefeindet, aber auch gefeiert und hoch gelobt. Seine Fabelwesen wie das Mondschaf, der Gingans oder das Nasubem erobern die Kleinkunstbühnen. Nach den Galgenliedern entstehen weitere Gedichtzyklen um die Geisterwesen Palmström und Korff. Sie können jedoch zum Teil erst nach Morgensterns Tod erscheinen. Denn während er Palmström zum Windhosenschneider schickt oder über die Angstgefühle eines Butterbrotpapiers sinniert, setzt ihm die Krankheit immer heftiger zu. Viel mehr als nach dem Lachen sehnt sich Morgenstern inzwischen nach Vertiefung und Vergeistigung. Den Tod vor Augen wird der Galgenbruder zum Mystiker.
Ein Mystiker fühlt sich verbunden mit dem Kosmos, mit der Gottheit insgesamt. Eine solche Erfahrung hatte Morgenstern hinter sich.
Morgenstern findet jedoch nicht nur in religiösen Erfahrungen Trost. Der Dichter begegnet der Liebe, einer Liebe groß wie die weite Welt. 1908 lernt der 37-Jährige bei einer Kur in Südtirol Margareta Gosebruch von Lichtenstern kennen. Zwei Jahre später wird sie seine Frau.
Das war sein großes Glück. Er hat in dieser Zweisamkeit eigentlich zum ersten Mal auch in seinem täglichen Leben die Einsamkeit, das Fremdsein in der Welt überwinden können.
Gemeinsam beschäftigen sie sich mit der Anthroposophie Rudolf Steiners, die für beide wie eine Erleuchtung wirkt. Seinen letzten Gedichtband nennt Morgenstern denn auch »Wir fanden einen Pfad«.
Da traf ich dich, in ärgster Not, den Andern. Mit dir vereint gewann ich frischen Mut. Von neuem hob ich an, mit dir zu wandern. Und siehe da, das Schicksal war uns gut. Mag sein, wir stehen an unseres Lebens Ende, noch unterm Ziel. Genug, der Weg ist klar. Dass wir uns trafen, war die große Wende. Aus zwei Verirrten ward ein wissend Paar.
Margareta ist bei ihm, als sich sein Zustand im Winter 1914 dramatisch verschlechtert. Seit Monaten kann der 42-Jährige nur noch flüstern. Im März weigern sich zwei Sanatorien in Tirol, ihn aufzunehmen. Sterbende verderben die Statistik. Der Dichter und seine Frau kommen schließlich bei einer mitleidigen Pensionswirtin in Meran unter. Dort stirbt Christian Morgenstern am 31. März 1914. Als Galgenbruder aber lebt er in der Literatur fort.
O Greuel, o Greuel, o ganz Abscheul, hörst du den Huf der Silbergäul? Es sagt der Kauz, Pardauz, Pardauz, nu halt die Schnauz, nu halt die Schnauz.
Im Zeitzeichen erinnerte Christiane Kopka an Christian Morgenstern, der am 31. März 1914 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte. Zeitzeichen morgen über die Geschichte des Aprilscherzes.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.